Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich Podcast Explosiv. Jackpot. Du übernimmst diese Episode auf deine Art und Weise. Sei unterhaltsam und gestalte die Episode nach deinen eigenen Wünschen. Viel Vergnügen.
Hello. Hello.
Willkommen bei Die Podfluencer. Welcome. Das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
Ja, hallo, ihr Podfluencer. Hier ist Christian und
der Lennox von Where is the Light, der Millennium Podcast.
Genau, schön, dass wir bei den Podfluencern sein können. Es hat endlich geklappt.
Wir hatten das eigentlich schon lange vor, aber irgendwie, keine Ahnung. Also,
ja, unsere Terminkalender sind voll.
Jetzt schaffen wir es.
Ja, genau, jetzt schaffen wir es. Ja, lassen wir uns mal kurz am besten mal vorstellen, dass die Leute mal wissen, wer überhaupt wir sind und was wir eigentlich mit unserem Podcast machen. Und dann würde ich sagen, dann steigen wir mal rein in die Folge, denn wir haben nachher eine Aufgabe bekommen. Und dann würde ich sagen, lösen wir doch die Aufgabe.
Genau, dann fang doch mal an, dich vorzustellen.
Ja, mein Name ist Christian, bin Anfang 40 und bin seit knapp 9 Monaten im Anführungsstriche Podcast-Geschäft. Wir machen einen Podcast, der ja in den 90er Jahren seinen Ursprung hatte, nämlich eine Serie, die in Deutschland gar nicht so bekannt ist, komischerweise. Jeder kennt Akte X, aber Where is the Light, das im gleichen, beziehungsweise, Entschuldigung, Millennium, das komme ich schon durcheinander. Nee, also Millennium, das keiner eigentlich so groß kennt, aber im gleichen Universum wie Akte X spielt. Und wir wollen damit ja sozusagen ja einen neuen, also eine Art, ja, wie sagt man so schön,
neue Zuschauer, Zuhörer dazu generieren,
die das genau geil finden.
Weil die Sache ist ja die, eigentlich machen wir das ja so ein bisschen auch für uns, ne, weil wir das ja einfach geil finden, die Serie. Ich mal ganz kurz, wie ich dich kennengelernt habe. Ich bin der Lennox, ich schreibe, also Lennox Lethe, ich schreibe Horrorromane und habe einen Roman geschrieben, der heißt Nekrolog, Chronik des Grauens, und den habe ich auf der FedCon beim Stand von Robert Corvus so anbieten dürfen und habe den so ein bisschen, bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen und unter anderem auch mit dem Christian.
Genau.
Und da haben wir uns irgendwie unterhalten. Du hast mir erzählt, du machst einen Podcast, der heißt Where is the Light, der Millennium Podcast, und ich wusste sofort, Millennium, das habe ich damals auch gesehen, die Serie. Mhm. Und ich wusste auch, was Where is the Light bedeutet. das ist eine Anspielung auf ein Making of eigentlich. Und das Witzige ist, du hast mir erzählt, ja, ich habe diese Millennium-Serie, die habe ich auf DVD, und so beim Ausräumen, Umräumen, Aufräumen ist die mir in die Hände gefallen. Das waren immer so Season-Boxen, immer so eine ganze Staffel in einem Schuber.
In so einem Schuber, genau.
Genau. Und dann hast du die, irgendwie sind die dir, ich weiß gar nicht, 2005 oder so sind die rausgekommen. Du hast sie, glaube ich, auch dann relativ bald gekauft.
Ja,
ne?
Genau.
Und hast du dann irgendwie durch Zufall, sind sie dir in die Hand gefallen. Du hast gesagt, bevor ich sie wegschmeiße, gucke ich lieber mal rein. Mhm. Und warst total begeistert irgendwie von der Serie. Und das kam mir so bekannt vor, weil das ging mir halt genauso. Und ich habe nämlich genauso auch, ich habe die ersten 2 Staffeln hier. Ich habe sie jetzt nicht im Umzugskarton, sondern im Regal stehen. Aber so, weißt du kennst das so, Sachen, die seit ewig im Regal stehen, die du aber irgendwie so ausfilterst mit deinem Blick. Also du musst nochmal genau hingucken, dass du sie wirklich hast. Und ich habe sie dann, als du mir das erzählt hast, habe ich die dann auch Serie, weil das ist so eine Serienkiller-Serie, also so nach dem Motto, den Killer der Woche jagen. Und ich habe die dann mir den Piloten reingezogen, wobei lustigerweise hatte ich damals die falsche DVD in den Player gelegt, das war gar nicht der Pilot, aber die Folge war trotzdem total geil. Und dachte, ja geil, der Christian hat voll recht, das ist einfach eine völlig geile Serie. Und dann habe ich die halt geguckt und um das jetzt abzukürzen, war es irgendwie so, dann war ich als Gast bei dir mal drin.
So ist
und
es.
Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe vorher nämlich noch nie Podcast selber gemacht, aber es halt immer gehört. Und und jetzt ist es halt so, dass wir das beide zusammen machen inzwischen.
Genau, denn das ist halt eine Serie, das muss man halt sagen, aus den 90er Jahren. Also genauer gesagt, 1996 hat ja diese Serie begonnen. Natürlich, man merkt schon, dass die Serie in die Jahre gekommen ist, aber sie ist in meinen Augen gut gealtert.
Ja.
Und sie lässt sich auch wunderbar besprechen. Und ja, dann gab es auch, da gibt es auch Folgen zum Beispiel, wo es ums Internet geht oder sowas. Also sie war schon immer ihrer Zeit auch ein klein wenig voraus schon und hat auch andere Serien auch später dann auch geprägt, hauptsächlich natürlich Krimiserien, obwohl sie dann irgendwann ja auch ab der zweiten Staffel in den mehr in den Mystery-Bereich reinging, ja, und dann ja komplett eigentlich in den Mystery-Bereich auch abgeschweift ist. Also Killer der Woche war eigentlich so die erste Staffel und dann war es eigentlich wie Akte X, eine Mystery-Serie, nur ohne UFOs, dafür aber mit anderen Dingen.
Ja, ja, genau, man merkt halt total, dass es eine Chris Carter-Serie ist und die Leute irgendwie alle so in diesem Akte X-Universum oder in der Akte X-Denke so drin sind, dass die dann halt alle so, also du kannst ihnen alles geben und plötzlich wird's irgendwie mysteriös.
Mysteriös, genau. Und die Fragestellung bzw. die Aufgabenstellung von G.O.D. war auch sehr mysteriös.
Genau.
Ja, denn wir haben eigentlich gar keine, wir dürfen machen, was wir wollen. Und wunderbar, dachten wir, weil das ist ja für uns natürlich umso besser. Da sind wir nicht so ja irgendwo in so einem Korsett eingeschlossen, sondern wir können etwas machen, was wir wollen. Und danke, Gio, dafür. Denn wir haben heute, haben uns gedacht, ach, wir nehmen einfach das Jahr 1996, wo Millennium damals ja gestartet ist. Und erzähl mal, was da so alles passiert ist in diesem Jahr, beziehungsweise was es da Kurioses passiert ist.
Genau.
Ja, Lennox, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an und erzählen doch mal einfach den Leuten so, was sie 1996 eventuell verpasst haben. Oder der eine oder andere.
Genau, was damals total in war, ne? Jetzt machen wir eine Zeitreise.
Genau, eine Zeitreise. Und der ein oder andere Hörer war vielleicht sogar 1996 noch gar nicht geboren, aber kennt vielleicht Akte X und Millennium kann ich nur weiterempfehlen. Leider wird es noch nicht gestreamt, das muss man auch dazu sagen. Es gibt es im Moment nur eigentlich auf DVD. Aber wir drücken die Daumen, dass Disney Plus hoffentlich irgendwann es reinstellt, so wie es ja bei Akte X genauso der Fall ist. Wäre sehr, sehr schön, wenn das passieren würde. Ich würde mich freuen.
Ja, total. Vor allem, weil die mit Akte X einfach richtig, ne, die haben dann richtig geiles Master gemacht und das also remastert und das wäre so, also da würde die Serie nochmal voll von profitieren, wobei man kann sich echt bei eBay oder Medimox oder wie sie alle heißen, kann man sich wirklich die diese DVD-Staffel holen, wenn man noch einen DVD-Player hat, wobei den kann man ja dann bei eBay mit direkt dazu kaufen,
genau,
für 10 Euro oder so. Das lohnt sich. Also es macht schon Spaß, die zu gucken. Also total. Es ist eine gute Qualität, muss man schon sagen.
Ja, da würde ich sagen, steigen wir mal ein in unsere Aufgabe. Genau.
96.
Und wir fangen gleich im Sommer 96 an, und zwar am 5. Juli 1996. Wird sich vielleicht der ein oder andere noch daran erinnern können, dass aus der ersten Reifenzelle ein geklontes Säugetier geboren wurde, also Cloning, nämlich das Schaf Dolly. Das war mir sofort ein Begriff, als ich das gelesen hatte. Und das war auch damals die Sensation. Und das kam in Schottland in einem Stall zur Welt. Ja, und ist eigentlich so die richtige Ikone der Klonforschung geworden.
Kann mich noch erinnern. Ich kann mich nämlich auch dran erinnern. Ja. Ich weiß tatsächlich noch, dass ich das im Radio gehört habe, in den Nachrichten. Ist das, weißt du, kennst du das, wenn du manchmal weißt, diese Nachricht habe ich genau da gehört oder so?
Ja, genau.
Genau so, ne? Und das war ein so ein Ding, da weiß ich noch ganz genau, vor welchem Haus ich stand und das im Radio gehört habe, in meinem damals uralten Auto. Und dachte, okay, das ist krass, das ist abgefahren. Also genau, das war eine coole Sache. Was auch 96 passiert ist, jetzt mal hier mal ganz große Weltpolitik. Und zwar, es gab diesen Krieg zwischen Sparta und Griechenland. Und zwar begann der im Jahr 431 vor Christus. Und er war eigentlich schon längst beendet, aber offiziell wirklich tatsächlich auf dem Papier beendet wurde er erst am 10. März 1996. Da haben tatsächlich die Bürgermeister vom heutigen Sparta und Bürgermeister von Athen so einen Vertrag unterzeichnet, wo sie diesen sogenannten Peloponnesisch. Ich habe das heute Morgen 5-mal geübt oder so, aber natürlich, irgendwie schiele ich jetzt auf mein Blatt und weiß wieder nicht. Peloponnesischer Krieg wurde beendet nach irgendwie, ich weiß gar nicht, also Hunderten von Jahren, im Jahr 1996. Also das ist richtig, richtig wichtig, das Jahr 1996.
Stimmt, da war nämlich dann, die haben dann also sozusagen dann einen Friedensvertrag geschlossen,
genau.
Ne?
Ja, genau.
Wahnsinn. Ja.
Ja, das war hier in Hessen, habe ich gesehen, da ist die Todesstrafe erst im Jahr 2018 abgeschafft worden. Weil Stimmt. Die stand immer in der hessischen Verfassung irgendwie. Ja,
die war noch drin.
Ja, genau. Und irgendwann hat sie jetzt mal jemand rausgenommen. Also genauso wichtig war das mit dem Ende natürlich des Peloponnesischen Krieges 1996. Aber fand ich total krass, wie man also so spät.
Ja, wenn man so spät dann auf einmal noch Frieden schließt.
Ja. Genau.
Ach ja, aber da gab es ja auch etwas Kurioses 1996 in Neuseeland. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Und zwar in der Ortschaft Wanaganui.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt Vanagangui oder so.
Ah, Vanagangui, ja, das hört sich schon so, das hört sich aber schon
das
mehr so.
Das klingt wie Känguru, ne?
Ja, genau, es hört schon mehr australisch an. Da hat ein junger Mann, der 21 Jahre damals war, er hat einen Einbruch begangen in einen Radiosender und nahm dort sogar den Manager als Geisel und verlangte, jetzt kommt's, ihr Lieben, das Lied Rainbow Connection sollte gespielt werden, und zwar von Kermit dem Frosch, und zwar 12 Stunden lang, also der Song aus der Muppets Show, und der Täter, der hatte ja sogar eine Bombe dabei. Ja. Also, das ist ja dort mal total kurios.
Also ich glaube, dass der irgendwie verwirrt war. Also, aber ich habe das nicht genau rausgekriegt. Also das ist so eine Sache, die, das steht halt im Internet, und wer da mehr weiß, kann uns da gerne schreiben.
Ja, gerne.
Genau. Ebenfalls in 96 war der Schauspieler Jim Carrey, der Comedian Jim Carrey, der übrigens Kanadier ist, ich erwähne das jetzt deswegen, weil Millennium ist wie damals Akte X auch in Kanada gedreht worden, in Vancouver. Und dann ist halt dieser Kanadier, der hat einen Film gedreht, nämlich The Cable Guy, die Nervensäge. Und der hat damals die irre Gage von $20 Millionen dafür bekommen. Und das war die höchste Gage, die ein Comedian damals überhaupt bekommen hat für irgendeinen Film.
Hast du den Film damals gesehen?
Damals habe ich ihn damals. Ich habe ihn auf jeden Fall gesehen.
Also hast du ihn gesehen, ja?
Ich habe ihn grundsätzlich. Ja, ich habe ihn gesehen. Und das ist halt so ein, Kabelfernsehvertreter. Ne? Da merkt man genau. Schon wieder, wo man hier ist im Jahr 1996. Ja. Das war so ein Typ, der hat hier dann so im Prinzip so einen tollen Fernseher dahingestellt, und der hat hier quasi das geilste Kabelprogramm, also sozusagen Netflix von 96, ja, genau. Sozusagen, ne? Also, was ja auch so, damals gab es ja schon HBO und sowas, ne? Das stimmt. War ja so ein Kabelsender, und der hat dir das hingesetzt, und das Problem war nur, der Typ war, du bist dir nicht mehr losgeworden, der war ja, total nervig. Ja,
war die Nervensäge, genau.
Der war die Nervensäge, ganz genau. Ja. Und das war eben krass, weil man hatte halt, damals hatte man nicht $20 Millionen, ich wäre heute noch damit happy, das könntest du mir heute noch zahlen, ich muss jetzt keinen Rekord brechen, ich würde es immer noch nehmen, ja, aber das genau. War damals hast du das halt, hast du das einem Comedian, hast du das nicht gegeben, und das war halt ein Riesenrekord im Jahr 1996.
Ja, apropos Rekorde, und wenn wir gerade von Technik sprechen, das Spiel Top Raider kennt ja bestimmt noch jeder, Lara Croft. Ja, da war ein Programmierer bei der Einstellung gewesen, und der hat die Brüste eigentlich vergrößern sollen von Lara Croft und hatte die aber statt 50% irrtümlich auf 150% hochskaliert.
Und das kann ja mal passieren.
Ja, das kann passieren, oder es war vielleicht auch so ein Freudscher Fehler, keine Ahnung.
Ja, ich glaube auch.
Und das Kuriose war, dass es eigentlich fast gar nicht bemerkt wurde. Also die Veränderung wurde so abgenommen von dem Spieleentwickler, und ja, das Marketing war dann auch ja auf diese Körpergröße eigentlich auch fokussiert. also auch gerade diese, ich nenne es nicht mal diese Körbchengröße. Und ich weiß gar nicht, weißt du, ob das dann damals dann nochmal nachbearbeitet wurde? Dass es nochmal verkleinert wurde oder sind die wirklich.
Nee, das war's. Genau, das war es nämlich, glaube ich, gerade. Dem wurde wohl gesagt, mach mal 50%. Ja. Der hat dann irgendwie 150% gemacht und wollte das dann, hat das dann wohl auch gemeldet und hat dann wohl gesagt, sorry, das war zu groß. Aber dann war das Marketing wohl schon komplett gelaufen. Und dann hat sich dann nichts mehr geändert. Oder
aber so. Trotzdem wurde das Spiel ein Nummer 1-Hit. Also anscheinend ist da kein.
Das heißt trotzdem, vielleicht genau deswegen, ne?
Ja, genau, weil man muss ja dran denken, in den USA, da wird ja dann gleich Sturm gelaufen, ne? Also Waffen kein Thema, ne? Da ballern ohne Probleme, große Brüste, oh. Ja, da wird ja dann da drüben im brüten Amerika ja ein bisschen. Deswegen wundert mich das so, dass das so dann auch durchging oder dass die nicht wieder vom Markt genommen haben. Und aber anscheinend war dann.
Comic. Ja, es ist halt irgendwie so eine Comicfigur, ne? Oder so eine Spielfigur. Und das war dann irgendwie okay.
Offenbar. Und dann war das wahrscheinlich okay, ja. Ja.
Ich weiß noch, hast du das gespielt?
Ja.
Ja. Echt? Okay. Ich habe wohl das Neue gespielt jetzt. Das ist ja vor ein paar Jahren, ist es ja nochmal neu rausgekommen, also mit komplett anderen Look und so fotorealistisch und so.
Ja.
Und die Laura hat nicht diese Qualitäten mehr so.
Nee, die Qualitäten sind nicht mehr da.
Aber es ist super und das habe ich total gerne gespielt. Alte, das haben so Kumpel von mir gespielt und da gab es auch immer so ein Hack, dass man nämlich das so machen konnte, dass Laura immer nackt durch die Gegend gelaufen ist. Und das haben die mir auch gezeigt. Das war immer sehr erfolgreich bei uns damals in der Schule. Fanden wir super. Genau. Ja. Was war denn noch? Ja, du hast ja eben schon erzählt, ne, dass in Millennium das öfter mal so war, dass die sehr, ich sage mal, so auf der Höhe der Zeit waren. Und was so internetmäßig war, da gab es 96 die Jenny Cam. Und zwar war das eine Studentin, die war 19 damals. Die hieß Jennifer Ringley. Und die hat ihr Leben gestreamt im Internet. Und das war die erste Person, die das jemals gemacht hat. Also heute ist das echt auch kein. Ist das ja nicht so ungewöhnlich.
Ja.
Aber damals, die war das die erste, die das gemacht hat. Die hat eine so eine Webcam einfach in ihrem Studentenbude gehabt und hat einfach ihr ganzes Leben da irgendwie gestreamt. Und das war eigentlich auch erst nur so für Freunde gedacht oder so, so um zu beweisen, dass sie da ist oder so, keine Ahnung. Aber das wurden dann irgendwann, das wurden bis zu in den Spitzenzeiten bis zu 7 Millionen Zuschauer. Ich habe dann so gelesen, die haben das wohl so gemacht, wenn dann irgendwie jemand zu Besuch kam, der das doof fand oder so, dann wurde die auch mal kurz ausgeschaltet. Ah, aber okay. Sonst lief die 24/7 tatsächlich, diese Kamera. Und das war irgendwie so damals so total skurril eigentlich. Das wie so ein Aquarium, dass dann jemand irgendwie sein Leben ins Internet stellt.
Ja, das war ja dann auch dann bei Millennium der Fall. Da gibt es eine Folge, da wird jemand live vor einer Kamera ermordet. Und war ja damals auch dann so. Da siehst du ja manchmal so, wenn du dann das anschaust, so Frame für Frame. Ich kann mir vorstellen, dass das ja bei dieser Jennifer Ringley wahrscheinlich dann auch der Fall war. Weil du hast ja nicht dieses Highspeed-Internet gehabt wie heute und diese Auflösung und so weiter. Ja. Und kann ich mir vorstellen, dass dann auch dann, da war sie vielleicht mal kurz in der Küche, am Kühlschrank und dann urplötzlich steht sie dann schon am Herd, weil einfach diese Verzögerung drin ist. Das
kann sein.
Ja, und
das war ja wie so eine, ich weiß nicht genau, wie das bei der war, aber das stimmt, das gab es ja so, wie man das so von Sicherheitskameras kennt oder von so Webcams, genau. Die halt, ne, die dann halt nicht so live sind, sondern die halt jede Sekunde oder alle paar Sekunden nur so ein Standbild überliefern. Ich weiß nicht, wie das bei der war, keine Ahnung.
Bestimmt genauso.
Aber ich finde es halt witzig, weil es gab diese, das war damals was komplett Neues irgendwie, dass man jemanden zugucken kann.
Das hat man ja auch dann auch bei der allerersten Millennium-Folge ja auch gemacht gehabt. Man hat ja so ein Testpublikum, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Da war irgendwo so eine Party, es war irgendwo in England war das. Und da haben die von 20th Century Fox das damals gestreamt ins Kino. Das war, dass man die erste Folge sehen konnte. Und das muss man sich mal vorstellen. Das war ja wirklich damals etwas ganz, 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 ganz Neues und auch total unbekannt. Ja, also, dass man sich da hinsetzt und bekommt nicht den Film, sondern man bekommt das live rüber gestreamt. Das war schon Wahnsinn.
Ich will nicht wissen, wie das aussah. Das
ja, wahrscheinlich sehr schlecht, wahrscheinlich.
Stell dir mal das so 4 Pixel, du musst
ja, wahrscheinlich. Also, war das dann dementsprechend auch schlecht. Ja.
Ja, genau. Aber es war halt, das waren dann wirklich, und ich glaube, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen, war wirklich dieses Internet, das war damals sowas ganz Neues und ungeahnte Möglichkeiten.
Ungeahnte
Möglichkeiten. Total faszinierend, ne?
Ja, und heute ist es so ganz normal, Wahnsinn.
Genau.
Ja, und wenn wir dann schon gerade so ein bisschen in der Medienwelt sind, Ende von Marvel Comics 1996. Ihr habt richtig gehört, ja? Das Ende der Marvel Comics wäre eigentlich 1996 fast eingeleitet worden, denn da gab es so einen Konzernchef namens Ronald Perlman, der hat die Firma Toy Pistol damals übernommen, und Marvel war eigentlich schon sehr, sehr angeschlagen damals, und der einigte sich dann mit Toy Pistol Eigentümer Perlmutter. Aha. Ich sag wirklich Perlmutter, Isaac Perlmutter. Und zwar waren es dann so, die haben sich dann geeinigt, dass sie das dann doch irgendwie stemmen können. Und zwar haben die dann, also man muss dazu sagen, Marvel wollte Insolvenz anmelden. Und nach 10 Verhandlungen mit genau dieser Firma hat man dann, der hat diese Firmen verschmolzen, und man hat ja eine Marvel Entertainment Firma sozusagen rausgebracht. Und es gab dann auch einen neuen Vorsitzenden des Konzerns, und dann hat man dann langsam, ja, ist man aus dieser angehenden Insolvenz nochmal rausgekommen, und im selben Jahr ist dann eigentlich ja alles wieder gut gegangen. Es ging dann langsam den Berg wieder hoch, und sonst würden wir heute da sitzen und hätten keinen Marvel. Ja, ja, muss man echt mal so sagen. Das wäre weg.
Genau, und ich glaube, die hatten immer so Phasen, wo es denen nicht gut ging, aber für die war 96 war so ganz böse. Mhm. Und heute ist es ja von Disney gekauft, den übrigens Millennium gehört, die endlich mal Millennium streamen sollen.
Ja, gerne, dürfen gerne mal Millennium streamen.
Und genau, die haben, aber damals war das halt wirklich eigentlich ein Comic-Label, ja, die immer mal wieder irgendwas gefilmt hatten und auch immer mal wieder was im Fernsehen lief und so. Aber das war auch nicht das, was wir heute so kennen. Also mit diesen fetten Marvel-Kinofilmen und so. Das kam erst viel, viel später.
Das kam viel, viel später.
Genau. Was auch 96 war, ich weiß nicht, hast du mal so ein Tamagotchi gehabt?
Nee, aber viele in meiner Klasse damals
hatten die. Ja. Ich hatte sowas tatsächlich, ne? Das ist, wer das nicht kennt, das ist so ein kleines Ei, kann man sagen. Das ist so ein Plastikei, was so ein Mini-Bildschirm vorne drauf hat. Und das will halt immer irgendwas. Das will, dass du das fütterst oder tröstest oder so. Das ist eigentlich wie so ein Baby. Und das Ganze ist, es klingt schon sehr japanisch. Es ist auch von Bandai, was so eine japanische Spielzeugkonzern ist. Mhm. Und das war irgendwie in Japan das Ding. Und ich glaube, 96 war es auch noch gar nicht in Deutschland raus. Das kam, glaube ich, erst später. Aber in Japan kam es halt raus. Und es war halt wirklich so ein Ding, das hast du mit dir rumgeschleppt. Und dann wollte das immer irgendwas. Und wenn du das falsch gemacht hast, dann war das tot.
Wie makaber.
Und ich glaube, die maximale Überlebenszeit war damals, glaube ich, 25 Tage oder so. Dann war das Spiel vorbei oder so.
Ja.
Und du hast halt in jeder freien Sekunde hast du das gemacht. Das ist, glaube ich, heute so, wo man so ein Smartphone in der Tasche hat, wo man, also eigentlich ist ein Smartphone ein Tamagotchi irgendwie, aber damals war das irgendwie, dass du unterbrochen wurdest in deinem normalen täglichen Tun von irgendeinem Gerät. Das war total seltsam. Und das war dann auch, in meiner Klasse war das nämlich auch, wir haben das in der Schule dann mitgenommen, und dann war dann immer die Diskussion, das musste jetzt gefüttert werden, egal ob jetzt so Mathe ist oder
genau,
so.
Genau, das hat ja unsere Lehrerin so toll gefunden.
Das war völlig bizarr. Und das, ja, ich glaube, dass diese Dinger immer noch richtig was wert sind. Also wenn du die
Bestimmt.
Originale hast, ne, und so. Und das Original, das wurde 96, kam das raus. Ja.
Da gab es auch bestimmt den ein oder anderen Werbespot damals, beziehungsweise, wenn wir mal an Werbespots denken, was die mittlerweile ja auch kosten. Ja, wir haben da mal nachrecherchiert. Und zwar, wenn du einen Super Bowl-Werbespot ja damals gemacht hast, dann war das so, du hast da knapp 1,2 Millionen Dollar dafür bezahlt, 1996. Und für 30 Sekunden wohlgemerkt, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wenn man mal überlegt, ja, dass es heute 6,5 Millionen sind, also knapp 7 Millionen, je nachdem, auch 30 Sekunden, ist ja Wahnsinn. Da ist, ob da ein Tamagotchi-Werbespot gelaufen ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich habe schon solche Werbespots damals gesehen, und die sind wirklich wie kleine Filme. Das ist so aufwendig gemacht. Ich bin eigentlich gar kein Football-Fan, also das ist nicht so meins. Aber diese Werbespots Wahnsinn. Also wirklich, kann man sich bestimmt bei YouTube anschauen. Und ich kann mich an einen erinnern, damals war ja dieses Wrestling war ja damals so modern in den 90er Jahren. Und da hat dieser ganz große Veranstalter, da die WWF damals, hatte da einen riesengroßen Werbespot drin, der so aufwendig gemacht war, wie wirklich ein 30-Sekunden-Film. Und ich dachte mir nur, Wahnsinn. Und da war ich dann auch noch gerade damals noch in diesem Thema natürlich auch noch drin gewesen. Und weil das war ja in der Schule ja total cool, ja, wenn du Wrestling-Fan warst. Und da kann ich mich noch nicht erinnern, was das war. Richtig gut gemacht. Also, das hast du auch gesehen, von dass das nicht normale Werbefilme gemacht haben damals, sondern dass es wirklich schon Kinoniveau hatte.
Ja, also die Super Bowls waren ja immer so die, das waren ja so die teuersten, aufwendigsten, geilsten Werbespots in Amerika oder so. Also du hast auch da nicht einfach normale Werbung gezeigt. Und selbst so bei Filmen ist es dann so, dass man sagt, wenn ich jetzt einen Kinotrailer da bringe, für einen Kinofilm zu werben, war das dann aber auch immer ein besonderer Super Bowl-Trailer. Also der ist dann extra dafür nochmal neu geschnitten und gemacht worden oder so. Weil das einfach zu teuer ist. Und das wird auch so erwartet, ne? Dass man, also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber der Traum ist, glaube ich, von denen, dass man im Grunde die Super Bowl wegen der Werbung guckt. Also,
genau.
Das ist so geile Werbespot. Ja. Es war doch auch wieder einer so mit Schwarzenegger oder so, war jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder sowas, der auch wieder mehrere Millionen gekostet hat und so. Und das ist irgendwie total irre, was die da machen.
Ja, stimmt.
Aber jetzt mal weg von hier Fernsehen und so. Bücher gab es ja auch 96. Und es gab zum Beispiel ein Buch, was ein ganz großes Ding war. Das war von George R. R. Martin, A Game of Thrones. Mhm. Wobei ich weiß gar nicht, ob das damals so ein großes Ding war und ob das erst später so ein Ding wurde. Jedenfalls der erste Game of Thrones Roman, der kam 96 raus. Was auch rauskam, war der Roman Fight Club von Chuck Palahniuk oder wie immer man den ausspricht.
Ja.
Lustigerweise gab es von Fight Club später Fight Club 2 und 3 als Comic. Also das ist irgendwie ist das ja wohl so ein Thema, dass man dann sagt, man macht einfach Fortsetzungen irgendwie im Comic. Das war ja bei Millennium auch der Fall. Da hast du ja irgendwie so ein Special gemacht zu der inoffiziellen vierten Season von Millennium in Comicform raus. Und auch eben Jahre später dann kam, ne? Aber das 2015 oder sowas, ne?
2015, genau.
Ja, da war der Millennium schon 500 Mal abgesetzt. Und so ähnlich ist das auch mit Fight Club, dass das nämlich auch also sehr, sehr, sehr viel später dann kam. Und Fight Club war ja, wurde ja dann danach verfilmt mit Brad Pitt und Edward Norton. Genau. Und David Fincher hat die Regie gemacht und der hat eben auch 7 gemacht. Und 7, das war einer der Hauptinfluences von Millennium. Also das war so ein Serienkiller-Film gewesen und das war eben auch so typisch 90er und so. Weil Fight Club, das Buch kam damals raus, war glaube ich auch nicht so erfolgreich, ein Riesenkritiker-Hit, aber gekauft hat es keiner so richtig. Mhm. Ich glaube, da wurden noch die Erstauflage im Hardcover, die wurde am Ende noch verbrannt oder vernichtet oder so zum Teil, weil sie die gar nicht alle losgeworden haben. Die wären heute ein Vermögen wert. Und also nach dem Fight Club-Film war das halt so ein Riesending. Und Stephen King, gut, der kommt jedes Jahr, kannst du eigentlich sagen, dass da irgendwas von Stephen King rauskommt. Ne? Ja. Und diesmal kam raus The Green Mile. Und das Besondere an The Green Mile war, der King hat das als, also King ist ja, glaube ich, auch so ein genialer Autor, der auch immer wieder so eine Herausforderung braucht für sich. Und seine Herausforderung hier war, so eine Art Heftromanserie daraus zu machen. Und zwar ist The Green Mile in so 6 Büchern rausgekommen, jedes immer so 100 Seiten. Also eigentlich wie so ein Heftroman. Letzte dann doch was länger, so 150 oder so. Und die kam immer also einmal im Monat kam so ein Ding raus. Und der Clou war, das erste ist rausgekommen, da hatte King das letzte noch nicht geschrieben. Also der hat sich so ein bisschen selber unter Druck gesetzt. Ne? Ja. Und das war dann so eine Sache, die so 6 Monate, halt immer einer im Monat kam so ein Band raus. Und da er es noch nicht zu Ende geschrieben hatte, wusste man auch nicht, ob King vielleicht noch hat sich das alles nochmal anders überlegt oder hatte so ein bisschen behauptet, er weiß selber noch nicht, wie es ausgeht. Und das war so das große Das war so die Romanzeit, sage ich mal, von 96.
Ja, die Romanzeit.
Ja, genau.
Ja. Und da gab es ja dann auch, dann gab es ja natürlich auch dementsprechend auch Filme im Jahr 1996, die veröffentlicht wurden. Und genau. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. Also ich war damals im Kino, damals bei Independence Day. Ja, das war der erfolgreichste Film 1996 mit Abstand. Dann gab es den Film Twister, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, der war sogar richtig gut gemacht, der geht sogar heute, finde ich, noch, also mit diesen Tornados, die da übers Land fegen. Mission Impossible, klar, das kennt man natürlich schon, das ist ja mit Tom Cruise, in geheimer Mission, die gab es ja dann auch als Serie schon vorher, und deswegen hat man halt dann gedacht, okay, man macht da mal eine Neuauflage und verfilmt das mit Tom Cruise und hat ja auch dann auch, war ja auch hauptsächlich in Amerika ein Hit und was weiß ich, wie viele Teile es da mittlerweile gibt.
Und 7 oder 8 oder irgendwas.
Ja, ich bin da komplett raus. Ich habe den ersten gesehen und.
Obwohl, ich finde die 9 tatsächlich gut. Also, lohnt sich.
Lohnt sich? Gut, dann werde ich mich mal anschauen. Ja, und in Deutschland gab es dann auf Platz 2 den Film Werner, das muss kesseln. Den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Den habe ich immer mal im Fernsehen damals gesehen, aber dass der damals.
Ja. Ich glaube, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe diesen ersten Werner, das ist ja der zweite Werner gewesen. Genau. Ne? Der erste war Werner Beinhardt. Den habe ich damals gesehen. Und das fand ich aber krass, dass man da so einen urdeutschen Stoff, das sind ja diese Brösel-Comics. Und die fand ich. Ich fand die auch cool irgendwie. Ich fand die gut gemacht eigentlich, diese Verfilmung und so. Genau, das war dann bei uns erfolgreicher als Mission Impossible, tatsächlich.
Und, ja.
Wo wir beim Film sind, die Oscars 96, der erfolgreichste Film da, bester Film, das war Braveheart. Also die Oscars sind ja immer dann für das vergangene Jahr, kann man ja sagen. Die sind ja immer relativ früh im Jahr.
Ja.
Und Braveheart kam halt 95 raus. Und Mel Gibson hat auch Regie, also hat einen Oscar gekriegt für beste Regie. Und was ich interessant finde, Kevin Spacey hat damals den besten Nebendarsteller-Oscar bekommen für Die üblichen Verdächtigen, den ich auch richtig geil fand, The Usual Suspects. Und das ist nur so interessant, weil das war so das totale Erfolgsjahr von Kevin Spacey. Plötzlich wusste man, wer das ist oder weiß nicht, der war auch richtig gut in der Rolle. Und heute ist Kevin Spacey halt über diese sexuellen Übergriffe oder so am Set oder ich weiß gar nicht, da ist er halt heute ganz stark in der Kritik. Ich glaube, er hat jetzt gerade wieder seinen ersten Film gemacht, nachdem er 2 Jahre lang überhaupt nichts gemacht hat oder länger. Er hatte ja da Klagen in England und USA.
Genau.
Und das war ja da so Sachen, deswegen ging es da, glaube ich, irgendwie so sexuelle Belästigung am Theater und ich finde das ganz interessant, also ich wie bei Marvel jetzt insofern, dass man so denkt, ne, heute und damals ist so ein riesen krasser Unterschied. Also damals war wirklich seine Hochzeit.
Das war die Hochzeit gewesen, von Kevin Spacey, ja. Ja, und 1996 hat man dann auch mal, jetzt gehen wir gerade, wenn wir schon im Entertainment-Sektor sind, mal zu den Spielkonsolen. Und die hatte ich nämlich auch. Ich hatte nämlich auch das Nintendo 64. Das kam nämlich 1996 raus.
Okay.
Und das war natürlich ein direkter Konkurrent zu PlayStation und auch zu Sega. Und zwar Sega Saturn war das damals. Und ich war jetzt nicht der mega große Zocker, aber es hat schon irgendwie immer Spaß gemacht, da auch diese Kassetten, wo es da damals gab, zum Reinstecken, das zu tauschen Module. In der Schule und Module, genau. Und hab dann eine schöne Zeit eigentlich gehabt, weil ich hatte auch, meine Cousine hat bei mir im Haus gewohnt und die ist dann immer runtergekommen, da haben wir zu zweit immer gezockt und wir waren dann irgendwann so richtig die Nintendo-Oberzocker gewesen und natürlich auch diese Klassiker gespielt, also Mario Kart und solche Dinge. Hat mir richtig Spaß gemacht und das ist eine schöne, für mich eine schöne Kindheitserinnerung. Ja.
Beziehungsweise Jugenderinnerung. Ja, genau.
Ja.
Ich finde es eh so krass, wieso Stoffe wie Mario oder eben auch Tomb Raider, Lara Croft oder so, das sind ja heute immer noch richtig fette Franchises. Ne?
Also die sind zeitlos.
Oder heute vielleicht sogar erfolgreicher zum Teil als damals noch, ne? Weil die ja so richtig krass monetarisiert werden. Und, und wenn man überlegt, das ist irgendwie 27 Jahre her oder so, das ist schon irre. Was auch so ein Ding ist, was sich total geändert hat von heute und damals war, also eine der erfolgreichsten Firmen der Welt ist ja Apple und ich habe jetzt auch gerade nochmal eben nochmal nachgeguckt. Also ist immer die Frage, welche Liste man so fragt und zu welchem Zeitraum oder so. Aber Apple gehört eigentlich fast immer zu den 10 erfolgreichsten Firmen. Also so auch mit so Microsoft und Amazon und so. Mhm. Und ja, aber 1996 waren die so gut wie pleite. Also ein bisschen so wie hier unsere Freunde von Marvel. Irgendwie ja. war 96 nicht für alle ein gutes Jahr. Und bei Apple sah das so aus, die hatten 1996 eine Milliarde Verlust. Und der ein großes Problem war eben auch, die hatten kein eigenes Betriebssystem. Es gab zu der Zeit, gab es Windows 95 bei Microsoft. Und irgendwie bei denen gab es halt nichts. Und dann zu der Zeit war Steve Jobs war, der das ja mitgegründet hat, der war einer von drei Gründern, der war gar nicht bei Apple. Also weil da gab es irgendwie interne Querelen und der war da raus. Und der hat dann aber Apple das Betriebssystem Next Step bzw. Open Step verkauft und war dann so Berater. Weil man muss sagen, die Apple-Aktie lag damals 96 bei 14 Dollar, die ist eingeführt worden 1980 bei 22 Dollar. Sie lag weit unter dem Einführungspreis. Die ist heute im Moment so bei 130, 140, also je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. die ist auch schon mal bei 180 gewesen, so in den letzten Jahr oder so. Also sehr viel höher als 22 Dollar, aber das ist auch mehr als das Zehnfache, sondern das ist irgendwie, weil es gab damals so Aktiensplits mehrfach, also wo dann gesagt wird, ne, die Aktie von 200 Dollar, du hast nicht eine Aktie von 200 Dollar, so hast jetzt zwei Aktien von 100 Dollar oder so, um die zu künstlich zu verbilligen, um mehr Anteile rauszuhauen. Und das ist mehrfach gemacht worden seit 1980, seitdem diese Aktie rausgekommen ist. Deswegen ist, ich sage mal, ist deutlich mehr als das Zehnfache wert. Also wie gesagt, damals kurz vor der Pleite haben dann Steve Jobs wieder dazugeholt und der war dann auch ein Jahr später wieder irgendwie Vorstandsvorsitzender von Apple. Und das iPhone, das kam dann irgendwie ja erst sehr viel später. Ich glaube, da diese ganz legendäre Präsentation, die kam glaube ich 2007, wo er dieses iPhone mal präsentiert hat. Aber da sind wir 96 noch nicht. Nee, 96 nee. Sind wir vor, ja, lass uns doch den Marvel-Weg gehen. Lass uns mal gucken, ob wir das hier mal abwickeln mit Apple. ist irre irgendwie.
Ja, stimmt. Ja, und dann, wenn man überlegt, ne, damals 1996, da gab es ja auch noch, wie du schon sagtest, kein iPhone, kein Smartphone, keine iPods, kein Blu-ray-Player, Amazon, Kindle, Skype, iTunes, wie das Ganze alles heißt. Gab dafür aber Discmans zum Beispiel.
Ja.
Mini-Discmans gab es da auch.
Hab ich gehabt.
Ja, also ich habe den normalen gehabt. Also Mini-Disc wusste ich zwar von Freunden von mir, dass die den haben, aber ich hatte meinen Discman, das war ja in Ordnung. Und dann DAT-Player, da musste ich erstmal googeln, als du mir das geschickt hast mit dem DAT-Player. Das ist ein digitales Audio-Tape, also ein Magnetband, aber schon irgendwie auf digitale Aufzeichnung irgendwie hat das funktioniert. Also das waren damals so diese Dinger, die wirklich groß waren bei uns. Und heute undenkbar, da noch mit einem Discman rumzulaufen.
Also Discman fand ich halt wirklich krass, weil ich hab einen Discman gehabt, ne? Ja. Aber ich finde, mit dem konntest du halt nicht rumlaufen. Also weil ist immer diese CD rausgesprungen. Stimmt. Eigentlich.
Ja, da gab es ja dann auch so einen Vibrationsschutz, ne? Da hast du immer so 10 Sekunden Puffer oder sowas gehabt. Ja. Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem bin ich damit rumgelaufen.
So verriegelt irgendwie, ne? Du hast ihn so verriegelt, damit die Disc nicht rausfliegt und so. Aber die haben ja so Werbung gemacht, wie damit joggen gegangen oder so.
Ja, genau. Denke,
das geht gar nicht, ne? Und so ein Quatsch. Und da war eben diese Minidisc und dieses DAT, das war halt irgendwie cool, weil die DAT, das war wirklich wie so eine Kassette in digital. Mhm. Und die Minidisc, das war wie so eine Mini-CD, die aber auch in so einer Kassette drin war oder so. Also es war auch so eine kleine Festplatte. Ja, und das hat halt funktioniert, aber diese Riesen-CD, das war echt der größte Quatsch.
Ja, und genau auf dem haben wir ja auch dann mal so uns mal ein bisschen umgeschaut, was es dann noch gab, 1996. Da gab es nämlich das Nokia 9000 Communicator. Das war das allererste Smartphone, denn das hatte nämlich damals schon ein Faxanschluss. Ja, das Wahnsinn, das hört sich jetzt lächerlich an, aber da muss man überlegen, das Handy war damals für die damalige Zeit, war das schon, das war ein Smartphone, kann man nicht anders bezeichnen. Das war das allererste Smartphone. Also toll, wenn man dann solche Dinge sieht. Ich habe das Handy niemals gesehen im Live, also
Ich habe mir aber ein Bild angeguckt und ich habe gesehen, du kannst das bei eBay kaufen, ne? Und wenn du das bei eBay jetzt kaufst, liegt das irgendwie bei 299 Euro oder so.
Was? Das ist ja günstig.
Ja. Geil. Ich meine, weil ich kann nicht faxen mit meinem Handy.
Nee, das kann ich auch nicht. Aber das ist so ein Sammlerwert eigentlich, ne?
Ja, es gibt das auch noch ich habe das auch gesehen, für 500, weißt du, mit dem Originalkarton und alles. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig für so Sammler, so den Originalkarton hast. Ich kenne auch einen Kumpel von mir, der ist auch so ein Sammler von so Spielen, ne? Wie du hier diese Module und so. Und der hat dann auch so ein Mario-Spiel mal gesucht und ihm war ganz, ganz wichtig, dass das Original verpackt ist, dass das diese Originalhülle hat und so. Und, und das ist eben auch, also das bisschen Pappe, das macht es dann nochmal doppelt so teuer oder so.
Wahnsinn.
Aber es war schon ein cooles Ding, der Communicator, das war so ein, den klappst du so seitlich auf. Also das ist so ein längliches, das ist so ein länglicher Knochen, muss man echt sagen. Und den kannst du so in der Mitte, wie so eine Auster, kannst du den aufklappen und dann hast du nämlich da so eine Tastatur. Weil du hast eben noch keinen Touchscreen, sondern du hast halt so eine Mini-Tastatur. Und ich weiß gar nicht, wie man darauf getippt hat, ob mit den Fingerkuppen oder mit so einem Stift oder so. Auf jeden Fall das total cool.
Wahnsinn.
Das war das Allercoolste, war das, ja. Genau, Internet. Es gab damals 100.000 Internetseiten, also die Wahnsinnsgröße. Mich erinnert das immer an Austin Powers, weißt du? Ich weiß nicht, hast du Austin Powers gesehen, diesen Film?
Ja.
Hast du Dr. Evil, der so sagt, ne, wir wollen 1 Million und dann alle so
lachen. Ja, genau, ich hab dich kaputt gelacht.
Genau, und so ist es hier so, wir haben 100.000 Internetseiten. Ja. Wir haben heute, ich habe mal geguckt, wir kratzen an der 2 Milliarden Internetseiten. Und das war damals auch noch... Ja, oder das war es eigentlich noch nicht. Das war so der Anfang von, jeder hat eine Internetseite. Ich habe meine Homepage. Lennox hat eine Homepage oder so. Das gab's. Also damals war das noch nicht. Damals war das wirklich große Firmen hatten das irgendwie so gerade, aber auch nicht viele. Es waren halt 100.000. Man darf nicht vergessen, wir schreiben das Jahr 96, aber dieses kommerzielle Internet gab es erst 1990, fing das so an. Also es gab vorher dieses vom Militär und,
genau,
und so weiter.
Genau, das weiß ich gar nicht.
Also, Milnet oder so, glaube ich. Ich weiß es aber gar nicht genau. Jedenfalls gab es solche Government-Dinge, aber das konntest du halt als Normalmensch, konntest da weder rein, geschweige denn da irgendwas machen, so, ne? Ja. Und dann 1990 fing das an. Also, das heißt, ne, wir sind jetzt in der Zeitschleife, also 6 Jahren gab es mal sowas wie Internet und es gibt halt 100.000 Seiten, was damals aber der Wahnsinnswachstum war. Ne?
Das war schon schnell, ja, genau.
Genau, und es gab halt so, vor 6 Jahren gab es das noch gar nicht und jetzt haben wir 100.000 Seiten, das ist so ein ganz Ding. Aber sowas wie Google, Facebook, Twitter, YouTube, das gab es alles nicht. Reddit gab es nicht, LinkedIn gab es nicht, TikTok, gab es natürlich nicht. Pinterest, Tumblr, Snapchat, Flickr, Gmail, Wikipedia gab es damals nicht. Also das ist auch so krass. Ich hätte schwören können, dass Wikipedia, dass es das vielleicht schon gab, weil das ist ja jetzt nicht so sexy modern, ne? Vom Look her, ne?
Look her, ja.
Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich gehe dauernd. Also ich war jetzt gerade wieder auf Wikipedia wegen dem Communicator, wegen Tamagotchi. Und das ist so ein, weißt du, so ein instinktiver, hey, mal gucken, was bei Wikipedia steht. Ja. Und das gab's halt alles nicht. Du hast wirklich damals noch, okay, wo ist der Brockhaus?
Ja, genau, der Brockhaus rausgezogen. Großes
Lexikon und so. Das findest du heute im Bücherschrank oder so, ne? Und was es aber gab, es gab ein Ding, es gab NBS, nee, wie heißt das? NSNBC, genau. MSNBC. MS für Microsoft und NBC für die Senderkette, ne? Also genau. MSNBC, das war sowas wie das Telekom-Portal oder so, ne? Oder das Yahoo oder so. Also Telekom-Portal gab es damals noch nicht. Aber das war so dieses Ding. Die Idee der Homepage, also du gehst da quasi ins Internet und du bist dann auf dieser Startseite und da hast du dann die wichtigsten Nachrichten und so alles. Und das war so ein Riesending, wo also da so ein Medienkonzern, nämlich NBC, mit so einem Softwarekonzern, nämlich Microsoft, zusammengegangen sind und dann dieses Ding gelauncht haben. Ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. MySpace gab es damals, das war damals neu.
Soziale
Medien. Das gibt es heute immer noch.
Stimmt, das gibt es heute immer noch, richtig.
Ich war da, ich,
Ja.
Ich war da gestern nochmal wieder drauf, weil ich das nochmal gucken wollte.
Ja.
Aber was ist denn MySpace so nervig? Also MySpace ist ja so, das ist nicht die eigene Homepage, sondern man hat halt so ein Profil, ne?
Ja, genau.
Aber du konntest es halt so total krass so in deinem eigenen Look machen. Und deswegen sieht jede MySpace-Seite auch anders aus. Und das ist total verwirrend, irgendwie sich durch MySpace durchzuklicken. Also das gab's. Und Hotmail, wenn du eine kostenlose Hotmail, E-Mail-Adresse genau. brauchtest, das brauchst du ja jetzt, ne? Es gibt das Internet seit 6 Jahren, jetzt brauchst du ja eine E-Mail-Adresse. Ja. Und das sind alle immer so, also eine der großen war Hotmail, war damals neu in 96. Hotmail gibt's auch heute immer noch. Das ist heute Outlook. Also du kannst, wenn du bei Outlook.de oder Outlook.com, kannst du dir entweder eine Outlook.de oder Outlook.com E-Mail-Adresse holen oder auch eine Hotmail.com. Und das gibt's halt immer noch. Und also so sah das Internet aus, 96.
Genau, und wenn du schon über Internet sprichst, dann können wir ja mal über die Webbrowser sprechen. Ja. Also das war ja 1996, waren da die Top-Browser, die haben jetzt, sagen wir, gar nichts. Netscape Navigator, gut klar. Oh,
den kenne ich noch. Das ist so ein Steuerrad gewesen, weißt du? Das ist so wie so, also das sah aus wie, halt, sagt man das so? Also weißt du, von einem Schiff.
Ja, ja, vom Schiff, das Steuerrad, ja, genau.
Genau,
ja,
ne?
Okay.
So war das Logo.
Jetzt, wo du es sagst, kann ich mir, glaube ich, dunkel an, aber ich habe damit noch nie gearbeitet.
Klar, denn, oder sowas.
Da gab es ja den Internet Explorer, klar, das war ja, der, wenn man überlegt, so, also gerade so die Top-Suchmaschinen damals auch, weil jetzt denke ich gerade mal an Google,
ja.
Das kam ja 1997 erst auf den Markt.
Wahnsinn, ne?
Gab es schon Suchmaschinen, die Webcrawler, der Alta Vista, beziehungsweise Yahoo heißen, oder Excite oder Lycos. Also ich kann mich an Webcrawler, glaube ich, noch erinnern, aber da hast du wirklich dich tot gesucht, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Wir hatten damals in der Bücherei hatten wir das nämlich, da gab es dann einen Computer, der war ja ständig belegt, wo dann Leute recherchiert hatten. Und da kann ich mich auch erinnern, die Suche war manchmal wirklich mehr als eine Herausforderung, weil bei Google war das dann später dann so, da hast du, wie es heute ja auch ist, da hast du wirklich deinen Suchbegriff eingegeben und du hast auch gleich dann wirklich die Schlagworte gehabt. Aber so musst du dich durch einzelne durchsuchen und so weiter. Das war nicht so einfach.
Aber du hattest ja nur 10.000, du hattest ja nur 100.000 Seiten, also das war ja gar nicht so ein Problem.
Ja, ja. Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, ja, Yahoo weiß ich noch. Yahoo fand ich damals cool. Mhm. Ich weiß, dass Yahoo auch früher mal Kinowerbung gemacht hat. Und ich hatte auch eine Yahoo-E-Mail-Adresse und sowas. Wobei, das kam, glaube ich, erst später mit den E-Mail-Adressen. Das war noch nicht 96. Aber Yahoo, das war so, weil Yahoo, das ist ja so ein bisschen, das heißt ja sowas wie verrückt oder so.
Verrückt,
ne? Und und die haben das auch so entsprechend vermarktet und Yahoo war irgendwie voll cool. Und wie gesagt, im Kino habe ich Werbung von Yahoo gesehen und das waren echt Zeiten, also krass. Und dann meine was auch krass war, wie kommt man überhaupt ins Internet?
Ja.
Und zwar, also du hast ja nichts mit Glasfaser oder so, sondern du hast ein Modem, was dann so piept und so, ne? Mhm. Wo man dann auch über die Telefonleitung gegangen ist. Also du konntest dann halt nicht, wenn du jetzt nicht sowas hattest wie du hattest mehrere Telefonleitungen, konntest du jetzt nicht gleichzeitig ins Internet gehen. Nur telefonieren, das ging
so
halt nicht.
Das
piepte immer so. Und damals, 96, war die Modem, die waren so 28K bis 33K. Das war so die Größenordnung. Und dieses super schnelle, was ich nämlich als Modem eigentlich im Kopf habe, also die 56K Modem, das kam nämlich erst ein Jahr später. Das kam erst 97. Also du warst wirklich mit diesem 28,8 Kilobyte pro Sekunde. Das waren so diese Seiten, wo sich die Bilder halt so aufgebaut haben.
Genau.
So ganz langsam.
Ja.
Wo das auch total wichtig war, dass du so eine Beschreibung im Bild hattest. Also, ne, diesen Alt-Tag, dass du eben wusstest, hier kommt Logo oder sowas. Du kannst schon mal lesen, was da gleich kommt oder so. Und dann ging das wirklich so lang, ganz langsam so, tack, tack, tack. Und das ist aber auch was für die Millennium-Serie so spannend ist, weil da vor seinem Rechner und ich meine, der kann da richtig geil Videos drauf gucken, haben wir ja festgestellt in manchen Folgen.
Ja, genau.
Aber der hat auch ein Modem und hat einen Farbdrucker, glaube ich. Ne? Ganz, also das ist unbezahlbar eigentlich. Aber deswegen ist es so, wenn man jetzt Millennium guckt, das war so richtig Hightech, was der da hat. Ne?
Ja,
also
ja, für damalige Verhältnisse.
Gab's das war noch gar nicht in Wirklichkeit, was der da teilweise hatte. Das ist 96.
Das ist 96, genau. Und wenn wir schon noch im Jahr 96 sind, wir haben ja vorhin über die Filme gesprochen, es gab ja dann auch TV-Serien genug. Ja. Und da war dann auch die erfolgreichste TV-Serie damals Emergency Room. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, das hat meine Mutter nämlich gesuchtet ohne Ende bis zum Schluss. Und die war auch wirklich gut gemacht, nur ich persönlich schaue mir nicht so gerne Krankenhausserien an. Ich fand sie zwar gut gemacht, aber war jetzt nicht so meins. Und Seinfeld natürlich, ja, Seinfeld, mein persönlicher Lieblings-Sitcom, nicht meine allerliebste Sitcom, aber der Humor, der ist so toll und so schräg, dass diese Serie eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal hat und dass sie natürlich zu den erfolgreichsten TV-Serien gehört, obwohl, ich muss auch wieder dazu sagen, in Deutschland es nicht so gut ankam.
Ja.
Seinfeld war wahrscheinlich zu amerikanisch. Friends, weiß nicht, ob das deins war, also meins war es auch nicht so ganz, aber wir haben ja Akte X noch gehabt und das war ja damals die erfolgreichste Mystery-Serie überhaupt. Und Millennium, das war ja eine Serie, die leider nicht in den Top 10 damals war. Aber man muss auch dazu sagen, Millennium kam ja auch erst im Herbst 1996 raus.
Ja, gut.
Deswegen muss man es jetzt nicht so streng nehmen. Wahrscheinlich hätte es vielleicht schon unter die ersten 10 geschafft, weil sie ja auf dem Akte X-Macher Chris Carter war und der Name spricht ja schon für sich. Man hat ja damals ja auch damit geworben, ne? Die neue Show
von Chris Carter. Ja, und die hatten ja den erfolgreichsten. Genau, die hatten den erfolgreichsten Boten aller Zeiten, ne?
Genau.
Das war auch so eine Sache. Aber ich glaube, ich weiß auch nicht, wie die das jetzt hier, das ist nämlich auch so krass, wenn du dann recherchierst, 96 erfolgreichste TV-Serien, dann ist auch immer so die Frage, so nach dem Motto, wen du fragst, jeder, den du fragst, der erzählt dir was anderes, so ein bisschen.
Ja, klar.
Und ist eben auch die Frage, wie dann, ob das so eine Durchschnittseinschaltquote ist oder von was die da ausgehen oder.
Wahrscheinlich.
Weil Emergency Room, das lief ja eben durch. Das war ja irgendwie so mega erfolgreich und das lief ja auch das ganze Jahr lang. Wie du schon sagst, also mit Millennium, das kam ja erst ganz am Ende des Jahres irgendwie.
Ja, deswegen, wenn ihr, ihr Lieben, wenn ihr sagt, ach, Millennium, das wäre jetzt mal was ich mal mir anschauen will, dann macht das doch einfach, bestellt euch doch mal bei eBay einfach die erste Staffel, schaut mal rein. Vielleicht habt ihr auch im Bekanntenkreis oder im Freundeskreis jemanden, der vielleicht die Staffel hat, die erste. Und ihr werdet begeistert sein. Wer die 90er Jahre liebt, der liebt auch Millennium, denn diese Serie, es ist so, ich setze mich auf meine Couch und habe so dieses 90er Jahre Wohlfühlgefühl. Weiß nicht, ob das genauso geht.
Obwohl es eigentlich eine Serie ist.
Ja.
Das ist eigentlich eine Serie, die gar nicht will, dass du dich wohlfühlst.
Ja, genau.
Ich fühle mich aber auch total wohl jedes Mal.
Ja. So pervers, wie es klingt, ja, aber ich fühle mich auch da total wohl und zurück in die 90er Jahre versetzt. Obwohl ich die Serie erst 2005 das allererste Mal für mich gesehen habe, aber Akte X ist ja fast von der Machart her gleich. Und ich habe die ja schon in den 90er Jahren gesehen, deswegen kommt dieses Gefühl auch wieder auf, wenn ich die Serie sehe.
Also ich habe die schon damals gesehen, aber nicht regelmäßig. Ich habe die so ein bisschen geguckt. Ich kannte die auch. Ich hatte die tatsächlich auch bei Sat.1. Die lief halt zuerst bei Sat.1 in Deutschland. Immer so, wie das damals so war. Ein Jahr später als die US-Ausstrahlung oder so. Was heute undenkbar wäre. Aber gut, du hast ja damals auch nicht die Möglichkeit gehabt, die dann illegal im Fernsehen zu sehen. Weil klar konnte Fox die irgendwie streamen nach England, da ins Kino oder so.
Ja, aber
für den Normalmensch, damals gab es ja keine Raubkopien von irgendwelchen Serien, das war ja gar nicht möglich. Also
war nicht
möglich. Wenn du die damals mit deinem 28K-Modem hochgeladen hättest, abgesehen davon, dass es ja gar keine vernünftigen also es gab es zwar alles, aber das war alles nicht, was du normalerweise so hattest als Normalmensch. Du hast damals irgendwie, keine Ahnung, mit VHS-C oder so aufgenommen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das war alles nicht irgendwie internetfähig. Und hättest du da was mit deinem 28K-Modem hochgeladen, würdest du heute noch laden, glaube ich. Und deswegen war das auch normal, dass du das dann, der Abstand den US-Ausstrahlung, der war halt riesig. Und du hast auch gar nicht so mitbekommen, was dann da so lief in Amerika. Das ist ganz anders, als das halt heute war. Ich komme ja gerade echt alt vor.
Ja.
Aber natürlich ein letztes Wort noch zur Serie Millennium. Haben wir das gesagt, wer die Hauptrolle spielt? Das wird von Lance Henriksen gespielt.
Genau.
Und das ist, wer Aliens kennt, das ist jetzt allerdings noch älter. Wann war das? 86?
86, ja.
Genau, also nochmal 10 Jahre davor, wo es kein Internet gab. Lance Henriksen, der hat damals diesen Androiden Bishop gespielt. Und das ist so seine ganz große Rolle. Und der spielt halt da diesen Frank Black Ermittler. Und ich finde, der macht einfach Spaß zu gucken.
Der macht Spaß total. So ein Charaktergesicht.
Wirklich. Genau, und eine Charakterstimme im Original und so. Und da haben wir einfach Bock drauf. Und was wir eigentlich machen ist, wir besprechen einmal im Monat, nämlich immer zum 15. eine Folge. Wir sind auch jetzt immer noch in der ersten Staffel. Das ist also, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich habe jedenfalls immer ganz viele Podcasts in meinem Podcatcher, immer viel mehr, als ich dann doch letztendlich hören kann. Und wir machen es halt einmal im Monat, kommt so eine Folge raus. Gibt nochmal ein Special oder so. Okay, aber im Großen und Ganzen ist das handelbar. Also du kannst uns hören und gleichzeitig noch deine Lieblingspodcasts weiterhören.
Also. So ist es. Genau. Und wenn ihr uns irgendwo hören wollt, wir sind eigentlich auf fast jedem Podcatcher zu hören. Einfach Where is the Light eingeben und dann müsstet ihr uns schon finden. Aber auch über Google ist es ganz einfach zu finden. Gebt einfach Where is the Light, der Millennium Podcast ein und dann kommen wir schon gleich oben in der Suche.
Genau.
Ja, lieber Lennox, dann würde ich sagen, unsere Aufgabe ist erfüllt für die Podfluencer. Und mir bleibt eigentlich nur noch kurz Danke zu sagen an den lieben Gio. Diese Plattform finde ich mega gut, denn ich habe dadurch auch schon einige Podcasts für mich gefunden. Und es macht immer wieder Spaß und ich freue mich auch schon auf die nächste Aufgabe. Da darf uns aber dann der Lennox, Entschuldigung, der Lennox wollte ich schon sagen, da darf uns der Gio, darf uns da eine spezielle Aufgabe mal geben, dass wir dann auch vielleicht wieder was lösen dürfen oder... Ja, Gio, dann deine Kreativität ist gefragt.
Genau, weil das war nämlich gar nicht so einfach. Wenn du nämlich plötzlich machen kannst, was du willst, dann ist echt die Frage, ja, was machen wir denn jetzt?
Genau.
Dann haben wir halt überlegt, ja, nehmen wir euch mit ins Jahr 1996 und ich hoffe, ihr hattet Spaß dran.
Bestimmt.
Sage ich auch.
Da würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Wir verabschieden uns und ja, hört doch mal rein bei uns.
Hört doch mal rein. Ciao.
Tschüss.
Podcasten? Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de. Love.